Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Fremdgehen und dann? Haben wir uns in der vergangenen Sendung gefragt, also vor allem Lea und Philipp, ein Paar aus Berlin. Sie sind seit 5 Jahren zusammen und nachdem Philipp einige Male was mit anderen Frauen hatte, haben die beiden hin und her überlegt und sich bei Eine Stunde Liebe gemeldet.
Weil wir auch nicht wirklich die Antwort irgendwie im Netz gefunden haben, so wie geht's denn weiter? Häufig liest man, okay, ihr müsst Schluss machen, die Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Und das wollten wir so eigentlich nicht.
Sie wollen zusammenbleiben, das steht für Lea und Philipp fest. Aber wie?
Ich kann mir eine offene Beziehung sehr gut vorstellen. Ich glaube, für Lea ist es eher sehr schwierig, sich das vorzustellen. Und bisher haben wir es ja monogam versucht und deswegen ist definitiv die offene Beziehung jetzt eine Option. Aber es wird sicher nicht die perfekte Option für uns beide sein. Also es ist die bessere Option für mich.
Ziemlich ehrliche Einschätzung. Und wie sieht das Ganze ein Paartherapeut? Wir fragen Holger Kunze. Erstmal allgemein und dann im Hinblick auf Leas und Philipps Geschichte. Eine Stunde Liebe über Fremdgehen und allgemein das Hinterfragen von Monogamie. Ich bin Shanley Anwar. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Freitagabend schlägt unser Herz wie immer für die Liebe und statt eines neuen Liebestagebuchs stimmen wir uns mental ein auf die Frage, wie damit umgehen, wenn der Partner oder die Partnerin in der Beziehung eben fremd gehen. Absoluter Vertrauensbruch und ein Trennungsgrund oder vielleicht auch Anlass, das Beziehungsmodell einfach mal komplett zu überdenken. Klar, nicht nur Philipp und Lea treibt diese Frage um. Eine Stunde Liebe-Reporterin Marianna Dinjan hat sich mit 2 Freunden zusammengesetzt, die sehr unterschiedlich denken über das Thema Untreue. Ralica und Thomas.
Ich hatte eine Beziehung 2011 und dann bis Ende 2017 war ich Single. Und ich glaube, dass während dieser Zeit, ich habe mit mir geredet und gedacht, okay, was willst du denn? Willst du eine Beziehung? Und ich wollte keine Beziehung haben, aber dann plötzlich habe ich bemerkt, okay, Tom, du bist jetzt mit diesem Typ jetzt hier und wahrscheinlich seid ihr in einer Beziehung. Und ich habe es ganz eindeutig gesagt, also hey, ich glaube nicht, dass wir eine traditionelle Beziehung haben sollen, weil ich will nicht mehr meine Freiheit verlieren.
Das ist Thomas, Brasilianer, 27 Jahre alt, steht auf Männer und lebt seit 1 Jahr in einer offenen Beziehung. Fremdgehen ist daher kein Thema für ihn. Wenn man von Untreue spricht, dann setzt man seiner Meinung nach Liebe mit Besitz gleich.
Ich glaube, dass ich kann nicht einer Person besitzen. Und deswegen glaube ich, dass wir alle frei sind und frei sein sollen.
Thomas ist auch derjenige, der mir regelmäßig ein Meme schickt, wenn er findet, dass ich zu sehr in, wie er es nennt, toxischen monogamen Strukturen denke. Darauf steht, dass Eifersucht kein Indikator für Liebe ist und dass die Verbundenheit von 2 Menschen nicht mit Exklusivität gleichgesetzt werden sollte. Aber auch Thomas hat nicht immer so gedacht.
Ich habe schon eine monogame Beziehung gehabt und ich habe mich immer komisch gefühlt. Und ich dachte immer, soll ich auch das haben, nur wegen meinen Eltern oder kann ich etwas anderes haben? Jetzt habe ich eine offene Beziehung und ich fühle mich viel besser jetzt. Ich glaube, dass wir lernen viel damit und das ist gut.
Ganz so einfach, wie er es da zuerst beschreibt, ist es aber nicht.
Also mein Freund ist jünger als ich und seine Familie ist ein bisschen traditioneller, würde ich sagen. Deswegen war diese Idee von dieser Beziehung so eine neue Welt für ihn. Ne? Ich glaube, dass jetzt versteht er, was ich meine. Er liebt mich noch und ich liebe ihn noch. Aber ist okay, wenn du etwas mit einer Person haben willst.
Das komplette Gegenteil von Thomas ist meine Freundin Ralica.
I believe in monogamy because I believe.
Ich glaube an Monogamie, weil ich glaube, dass es für jeden Menschen jemand Besonderen gibt.
Person for exactly this other person.
Sie ist 29 Jahre alt, kommt aus Bulgarien und ist ebenfalls für ihren Master nach Deutschland gezogen. Wenn Ralica ihre Vorstellungen von Liebe beschreibt, klingt es ein bisschen nach Disney-Film.
When they meet.
Wenn die einander treffen, werden sie eine wunderbare Liebe spüren. Ich glaube fest daran und bin einfach eine sehr romantische Person, die auch in diesen Zeiten noch an Monogamie und die wahre Liebe glaubt.
Darüber muss sie selber lachen, denn ganz so rosarot, wie sie es sich vorstellt, waren ihre bisherigen Erfahrungen mit Männern gar nicht. Auch wenn Ralica viel von Treue hält, sie wurde schon in der ersten Beziehung betrogen und ist später auch selbst schon mal fremdgegangen.
Ich war unbefriedigt. erledigt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mit ihm eine Zukunft aufbauen kann. Ich war gelangweilt und wollte wieder Emotionen spüren, Aufregung. Ich habe es vermisst, mich geliebt zu fühlen, obwohl er mich wirklich geliebt hat. Ich habe es nur nicht gespürt.
Sie hat jemanden kennengelernt und eine Beziehung aufgebaut, ohne ihre alte zu beenden. Die beiden Jungs wussten nichts voneinander.
Glaub mir, das will ich nie wieder erleben, weil es so hart war. Ich habe beide angelogen, die ganze Zeit, und ich habe mich gefühlt wie der schlimmste Mensch auf der Welt. Auch wenn, naja, der Sex ziemlich gut war. Gleichzeitig hatte ich schreckliche Gefühle.
Ralica glaubt weiterhin daran, dass man sich in langen Beziehungen treu bleiben kann, auch wenn sie das Gegenteil erlebt hat. Für sie ist jetzt umso mehr klar, dass sie es nicht mehr so weit kommen lassen will.
Ich lege jetzt lieber die Karten auf den Tisch, wenn ich das Gefühl habe, in meiner Beziehung läuft was schief. Dann sollte man darüber reden. Sollen wir was ändern? Sollen wir Schluss machen? Selbst das wäre in Ordnung, solange wir es tun, bevor wir uns gegenseitig wehtun.
Die eine glaubt an Monogamie und Treue, obwohl sie selbst schon fremdgegangen ist. Der andere führt eine offene Beziehung, weil er eben keinen Sinn in einer exklusiven Partnerschaft sieht. Verliebtheit ist eine WhatsApp-Nachricht, Liebe ist ein Roman, hat Paartherapeut Holger Kunze in seinem Buch Liebe heißt Wollen formuliert. Und ich habe darüber mit ihm vor einem halben Jahr in einer Stunde Liebe ausführlich geredet. Link dazu findet ihr auf unserer Seite deutschlandfunknova.de. Jetzt habe ich Holger Kunze wieder im Studio sitzen, um speziell über Fremdgehen zu sprechen. Hallo Holger.
Hallo.
Bevor wir über Lea und Philipp reden, das Paar, das sich bei uns mit ihrer Geschichte zu Fremdgehen gemeldet hat, erstmal allgemein. Immer wieder gibt es ja so Befragungen zum Liebes- und Sexleben, und vor einem Jahr hat das Deutsche Ärzteblatt rund 2500 Deutsche befragt. Da haben dann 21% der Männer gesagt, ja, ich bin schon mal fremdgegangen, und bei den Frauen waren es 15%. Würdest du sagen, Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher?
Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher. Das hat auch primär damit zu tun, dass natürlich in Zeiten von Smartphone, App etc. die Möglichkeiten deutlich gestiegen sind in den letzten 10 Jahren.
Also Leute, die dann auf Tinder rumtigern, obwohl sie schon in einer Beziehung sind.
Absolut. Spieltrieb, Langeweile, das hat viele Gründe, und plötzlich ist man da in irgendwas drin und dann geht das einfach immer weiter.
Wie ist das denn? Warum gehen Menschen, die in einer glücklichen Beziehung sind, das ist so bei Lea und Philipp der Fall, warum gehen die denn auch fremd? Also was ist so Top 3 der Gründe? Was kann es sein?
Top 3 der Gründe ist, dass es niemand weiß. Im Sinne von, die, die es tun, können das nicht zuordnen. Die wissen das gar nicht, warum sie das tun, was sie da tun. Zum einen haben wir natürlich, wenn wir fremd gehen, wenn wir in das Fremde gehen, komplett andere Hirnaktivitäten plus ganz andere Botenstoffaktivitäten. Da reinzukommen, das zu aktivieren, ist ein Kick an sich. Darüber sind sich aber die meisten überhaupt nicht bewusst. Dann habe ich natürlich auch noch so eine Art idealisiertes Ziel, dass ich, wenn ich dieses Fremdgehen zu einem Ende führe, dann Ankunft, Erlösung, was auch immer finde. In der Realität ist es aber genau das Umgekehrt. Ich habe oftmals, wenn ich fremdgehe, Fluchtgedanken, mir geht's gar nicht gut. Und das sind alles sehr unbewusste Gründe, die die wenigsten benennen können. Also natürlich sagt der ein oder andere, ja, ich habe kein Begehren mehr für meine Partnerin oder sonst etwas. Aber normalerweise findet das auf ganz anderen Ebenen statt, die die meisten auch gar nicht benennen können.
Also ist es sexuelles Verlangen?
Ja, es ist aber eine spezifische Form des sexuellen Verlangens, nämlich, wie ich das und Kollegen nennen, eine leidenschaftliche, spontane Form, die sich eben nur in der Fremdheit erleben lässt. Gleichzeitig gibt es sehr viele, die fremdgehen und immer noch in einer guten Sexualität mit ihrem langjährigen Partner stehen. Das aber in den Qualitäten, die diese Sexualität hat, gar nicht mehr benennen können und deshalb glauben, die einzige Form einer guten Sexualität sei eine spontane Fremde.
Mhm. Du schilderst in deinem Buch auch so 3 Aggregatzustände einer Beziehung. Eben Leidenschaft ist das eine, Gemeinschaft, Freundschaft. Oft kommt die Freundschaftsebene zu kurz. Also du schreibst die Herzens- und Weisheitsebene, Mitgefühl. Was meinst du damit genau?
Ich meine damit, dass die meisten von uns in einer Partnerschaft, so sind wir erzogen, so tickt unsere Gesellschaft, im Grunde genommen nur darauf aus sind, dass wir im Alltag gut miteinander klarkommen, den Müll runterbringen, das Geschirr wegräumen, die Konten im Positiven halten und gleichzeitig wir eklatant vergnügungssüchtig miteinander sind und die Qualität einer Beziehung nur daran messen, ob wir einen Alltag gut hinbekommen und ob wir gemeinsam viel Spaß haben. Und das ist für eine langjährige Partnerschaft zu wenig.
Und wie ist das dann eben mit dieser Freundschaftsebene, wie du sie nennst, wie ist das dann, wenn man fremd geht mit dieser Ebene? Müsste es heißen, man redet dann halt offen drüber. Freundschaftlich.
Dann sind wir bei einer Art Freundschaft, wie wir das normalerweise in der Alltagsbegrifflichkeit verstehen. Die meine ich nicht. Also ich meine mit Freundschaft nicht, dass wir gut miteinander reden können. Freundschaft ist eine Herzenskategorie, wo wir uns aufeinander einlassen, wo wir auch dem anderen etwas schenken, etwas geben, wo es nicht um Fairness oder Kompromiss geht. Ich muss auch in einer freundschaftlichen oder in einer Beziehung, die von der Ebene Freundschaft geprägt ist, muss ich als Gebender, Selbstloser agieren können und muss sagen, das tut mir weh, aber ich gestatte es dir trotzdem.
So ein bisschen in die Richtung, wie du es jetzt gerade formulierst, ist es, glaube ich, auch bei Lea und Philipp, die sich bei uns gemeldet haben. Und die meinten halt, wenn sie online nach diesem Thema Fremdgehen suchen, dann haben sie das Gefühl, dann finden sie oft so die Antwort, wenn sie oder er fremdgegangen ist, dann mach Schluss, trenn dich. Also alles so schwarz-weiß. Und auch so, wenn man überlegt, gibt es ganz viele konservative Narrative in Hollywood-Filmen, in der Musik, in der Popkultur allgemein. Ist das alles noch so zu finden? Also hat das Zusammenbleiben wollen irgendwie diese Hürde, dass man halt so viele Vorbilder hat, wo es heißt, naja, wenn er fremdgegangen ist oder sie, dann war es das.
Der Reflex ist natürlich Flucht. Das tut weh. Das ist eine Belastung. Wenn ich nicht wachsen möchte, wenn ich in meinen Ängsten und Fluchtreflexen immer der gleiche bleiben möchte, dann gehe ich auch. Und wir müssen auch dieser Tatsache ins Auge sehen, die meisten Paare gehen auch auseinander. Die meisten gehen auch nicht zum Therapeuten und lassen sich dann Unterstützung bringen. Die meisten nehmen eine solche Situation zum Anlass, um sich zu trennen. Und das ist natürlich ein menschlicher Reflex, der aber oftmals zu viel größeren Problemen führt und zu viel größerem Schmerz, als wenn man sich dieser Tatsache stellt und damit in irgendeiner Form konstruktiv gemeinsam umgeht.
Also daran arbeiten, das lohnt sich.
Das lohnt sich, wenn beide bereit sind, diese Herausforderung anzunehmen. Wenn ich Klienten bei mir habe, wo einer sagt, das ist ein Dealbreaker, und zwar auch schon im Vorhinein, dann muss ich den anderen damit konfrontieren, dass, wenn er das tut, das kein Konfliktpotenzial hat, sondern ein Trennungspotenzial. Und wenn er dann trotzdem in diesen Weg reingeht, obwohl er weiß, dass sein Partner das nicht möchte, ist das auch kein liebevolles Handeln, sondern es ist mit sehendem Auge auf die Katastrophe zugesteuert. Das ist eine Entscheidung.
Und da braucht es eben klare Kommunikation im Vorhinein, bevor das passiert.
Da braucht es in den meisten Fällen klare Kommunikation im Vorhinein.
Wobei, das macht man ja nicht. Man hat jemanden kennengelernt, man ist verliebt, man ist zusammen. Der eine denkt ja vielleicht auch die ganze Zeit, alles ist in Ordnung. Man ahnt ja auch gar nicht, wann ist der Moment über, guck mal, falls du mal fremdgehen willst, wie regeln wir das, zu sprechen?
Ich empfehle immer, dass man darüber im Vorhinein auf neutraler, bestmöglicher Ebene spricht. Man kann ja auch über andere Dinge sprechen. Wie verhältst du dich, wenn ich krank sein werde, um es dezent zu beginnen.
Noch tragischer, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, nach wie vielen Wochen soll man solche Diskussionen führen? Wenn du krank bist, wenn du fremd gehst, das macht man nicht so im Alltag.
Nein, ich sage, ja, es fällt den Menschen schwer, darüber zu sprechen. Ich kann nur als Therapeut empfehlen, es zu tun, weil das dann in den allermeisten Fällen die Situationen sind, die danach zu Trennungen führen, obwohl in den meisten Fällen auch der fremd geht, diese Beziehung, die er langjährig hat, nicht gefährden möchte. Das heißt, der Klassiker, auf meinem Sofa sitzen immer Menschen, die gerade für das Verständnis des anderen falsch fremdgegangen sind. Der sagt, ich habe dich mit meiner besten Freundin betrogen, sagt die Partnerin, hättest du doch nur mit einer Prostituierten geschlafen. Der mit einer Prostituierten schläft, sagt die Partnerin, hättest du nur mit meiner besten Freundin geschlafen. Das ist immer falsch und deswegen muss man das vorher in irgendeiner Form mal neutral besprochen haben, damit ich auch weiß, wenn ich diese Impulse habe, was das für die Beziehung bedeutet. Und ich habe auch schon sehr oft erlebt, dass dann Partner, obwohl sie den Wunsch haben, sagen, wenn das so ist, wenn du so radikal dann die Beziehung abbrechen würdest, dann mache ich das nicht. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Wir wollen jetzt über die Fragen von Lea und Philipp sprechen. Sie waren ein halbes Jahr zusammen. Irgendwie kam dann raus, er ist fremdgegangen, hatte Sex mit einer anderen Frau. Und Lea hat dann ziemlich schnell zu Philipp gesagt, lass uns zusammenbleiben. Ich will diese Beziehung trotzdem. Und war das überraschend, wollte ich von Philipp wissen.
Definitiv. Also das war sehr überraschend. Und ich glaube, das hat unserer Beziehung einen extremen Schub gegeben, weil diese bedingungslose Liebe, die mir in dem Moment angeboten wurde, das war was Faszinierendes. Also das hatte ich auch vorher noch nie irgendwie von einer anderen Person erfahren. Deswegen war es auch irgendwie interessant oder attraktiv, die Beziehung weiterzuführen. Also das war, glaube ich, auch der Grund überhaupt, auf das Angebot einzugehen, dass es so bedingungslos war.
Holger, du hast ein Buch darüber geschrieben, wie sehr Liebe eine Entscheidung ist. Und im Untertitel heißt es da, wie Beziehung gelingen kann, wenn wir Freiheit ganz neu denken. Und da geht es ja auch um eine Form der selbstlosen Liebe. Also auch mal vielleicht zurückzustecken für den anderen. Also ist das im Grunde auch das, was Lea für Philipp getan hat?
Das hat sie getan, aber natürlich, weil sie es geben konnte. Eine Selbstlosigkeit, den Begriff nutze ich ja auch, den wünsche ich mir natürlich immer nur, wenn ich mich dann bei nicht selbst aufgebe. Das ist der Unterschied. Ich kann mich entscheiden, dieses Geschenk zu machen, wenn ich dabei bemerke, dass ich mich dabei nicht verliere. Wenn sich jemand dabei verliert, ist das too much.
Wo merke ich denn, dass ich mich verliere? Was bedeutet das?
Dass ich darüber nicht hinwegkomme, dass ich in der Unverzeihlichkeit bleibe, dass ich nachfrage, dass es...
Dass es mich unterschwellig immer ärgert und ich
genau,
irgendwie...
Genau, genau. Wir merken das ja auch in vielen anderen Situationen, wenn wir beim Bäcker das Rückgeld nicht korrekt bekommen und es dann nicht nachfordern und es 3 Tage an uns nagt, dann kommen wir an unsere Grenzen. Ja? Und das muss jeder für sich selbst sehr, sehr ernsthaft herausfinden, welche Fähigkeiten und Bereitschaften er hat, Beziehungen eben nicht als fair, nicht als Kompromiss zu sehen, sondern Beziehungen auch als etwas zu sehen, wo ich gebe und schenke.
Ich glaube, das ist wirklich so ein Fall bei Philipp und Lea. Die sind jetzt seit 5 Jahren zusammen. Danach, nach dem ersten Mal Fremdgehen, ist das später noch ein paar Mal passiert, dass Philipp fremdgegangen ist. Und jetzt versuchen die beiden das Modell der offenen Beziehung einseitig. Lea sagt dazu,
wir haben ja schon auch in unserer Mail gesagt, dass es eigentlich so ist, dass wir beide definitiv diese Beziehung wollen. Und deshalb versuchen wir, glaube ich, gerade auch, halten uns so an jedem Strohhalm und sagen, okay, dann probieren wir halt das. Es ist natürlich jetzt eine offene Beziehung, ist relativ leicht auszutesten, weil es ja auch so ist, es ist schon alles passiert. Jetzt wäre es halt nur sozusagen unter dem offiziellen, man könnte es aussprechen, ohne dass man Befürchtung haben muss. Und wir testen es tatsächlich gerade aus. Ich kann es mir einfach für mich nicht vorstellen. Und es ist tatsächlich so, dass Philipp sagt, ja, aber probier doch mal, du kannst ja einfach mal mit einem rummachen im Club oder so. Und dann austesten, hat es irgendwie, was macht es mit mir? Und nicht mal das kann ich mir vorstellen. Also ich brauche einfach nicht mehr.
Also so unterschiedliche Bedürfnisse bei vielen Paaren gibt es das so. Den perfekten Partner, Holger, schreibst du, oder die perfekte Partnerin, die gibt es nicht. Differenzen leben steht in deinem Buch. Was bedeutet das, wenn einer die Beziehung öffnen will, der andere aber nicht? Einseitige Öffnung, kann das klappen?
Natürlich. In erster Linie bedeutet das, wir müssen reden. Die beiden machen das für meine Begriffe sehr, sehr erwachsen, sehr klug. Der Klassiker in meiner Praxis ist, dass im Vorhinein das besprochen wird. Der eine wünscht sich das und sagt, ähnlich wie eben auch gehört, du darfst es auch machen. Mach es doch auch. Das tut dir doch auch gut. Das ist natürlich irgendwie so eine Pseudo-Fairness. Wenn der andere sagt, ich habe dieses Bedürfnis nicht, dann ist das okay. Und das machen die gerade ganz toll, dass sie sagen, ja, wir machen das. Und das ist aber Teil der Beziehung. Und Beziehung muss eben nicht immer fair und im Kompromiss sein, sondern das ist der Deal. Ich gebe und der andere sagt, ich lasse das zu und das ist in Ordnung, dass ich es selbst nicht mache.
Das ist so die große Frage der beiden, weil du das Wort gebracht hast, Kompromiss. Die fragen sich, können wir in so einem Punkt wirklich einen Kompromiss finden? Ist das wirklich was, wo wir sagen, das ist jetzt der Weg, wie wir aufeinander zugegangen sind? Weil Philipp schon auch immer fordert und sagt, mach doch auch mal, vielleicht gefällt es dir ja.
Ich würde ihm empfehlen, dass er das einfach nicht mehr sagt. Dass er akzeptiert, dass seine Partnerin so ist, wie sie ist und für sich selbst aktuell sagt, das brauche ich nicht, das möchte ich nicht, mir geht es gut, so wie ich bin. Und dass ich dir trotzdem erlaube, so zu sein, wie du bist und du darfst das machen.
Wir sprechen über Fremdgehen und die Folgen. Aufeinander zugehen, doch eine Lösung finden. Philipp und Lea überlegen, wie das gehen könnte. Lea meint dazu:
Inwieweit ist es vielleicht auch möglich, dass ich sage, obwohl ich damit eigentlich nicht besonders, also es ist nicht meine Wunschform, inwieweit ist es möglich, dass man sich sozusagen anpasst oder ich es ihm zuliebe sage, okay, dann lass doch diese offene Beziehung jetzt machen. Also weil ich glaube, mir wird es weiterhin auch irgendwie wehtun, das kann ich nicht so abstreiten, aber vielleicht kann man das ja lernen, damit umzugehen, dass der Partner mit anderen Leuten Sex hat. Ja, oder könnte er lernen, damit irgendwie zu lernen, nicht mit anderen Leuten Sex haben zu wollen? Kann er vielleicht dann was anderes denken? Oder? Also, so, das sind, glaube ich, Fragen, die uns auch beschäftigt haben.
Bei mir im Studio ist Holger Kunze, schmunzelt, Paartherapeut, der in Berlin und München arbeitet. Holger, kann man sich dem Partner zuliebe eben auf eine offene Beziehung so richtig einlassen, im Sinne von auch vielleicht mal was anderes mit einem anderen Menschen ausprobieren, körperlich?
Lea hat das eben gerade sehr gut formuliert. Ich war nicht sicher, ob sie da auf der richtigen Spur für sich ist, aber am Ende hat sie es dann nochmal richtig formuliert. Sie hat ja nicht gesagt, ich werde zukünftig deshalb auch mit anderen Sex haben. Denn da würde ich sagen, anscheinend ist das nicht ihr Bedürfnis, dann soll sie es auch nicht machen. Ich kann mich dafür entscheiden, das zuzulassen, ohne es selbst machen zu müssen. Und das ist der Witz.
Umgekehrt formuliert sie ja auch ganz zum Schluss so den Gedanken, kann jemand, der immer wieder in seinen Beziehungen fremdgegangen ist, monogam werden? Kann man das trainieren? Arbeitest du daran auch mit Menschen, die zu dir in die Praxis kommen, Holger?
Genau, also wir haben ein großes Trainingsprogramm für Monogamisten zukünftige.
Da wird es reich werden, wenn du das schaffst.
Ja. Heißt, ich erlebe, dass Menschen diesbezüglich durch unterschiedlichste
Phasen gehen,
danke. Und ich habe in meiner Praxis offene Beziehungen gehabt, die 35 Jahre Bestand hatten, wo dann einer sagte, wir beenden jetzt die offene Beziehung um die 70. Und der andere sagt, warum? Warum jetzt?
Ja. Der Mensch ist 70 Jahre alt.
Ja, 70-Jährige, 75-Jährige, die in meine Praxis kommen, 30, 35, 40 Jahre eine offene Beziehung führen und einer von beiden sagt, jetzt hören wir auf damit. Ist natürlich, wenn das die grundsätzliche Organisationsform der Beziehung war, sehr überraschend. Mhm. Ich habe Beziehungen, Partnerschaften erlebt, wo 40 Jahre monogames Verhalten war und dann einer sagte, wir öffnen sie jetzt. Das heißt, das Bedürfnis wandelt sich immer. Ich gehe davon aus, dass auch Philipp, wenn er das jetzt mal eine Weile macht, dann sagt, gut, weiß ich, mein Interesse daran nimmt jetzt ab. Es kann aber auch einfach bleiben. Wenn jemand mit dem Wunsch zu mir kommt und sagt, er möchte es ändern, dann kann man was machen.
Gefühlt wird ja momentan das Ende der Monogamie immer wieder als aktueller Trend dargestellt. Paartherapeut Holger Kunze hat eben auch erzählt, das ist aber ein alter Hut. Viele ältere Paare kommen zu ihm in die Praxis, die das schon lange leben. Und doch scheinen Modelle weg von der Monogamie heute noch ungewohnt oder vor allem auch anstrengend zu sein. Philipp formuliert es für seine Beziehung mit Lea so.
Es ist so eine gewisse Angst, dass vielleicht in 5 oder 10 Jahren so eine offene Beziehung nicht mehr das richtige Beziehungsmodell sein kann, dass am Ende, gerade wenn man auch Kinder hat, vielleicht auch gesellschaftlich die Monogamie die einzige anerkannte Form ist. Und was ist, wenn man dorthin nicht zurückfindet? Oder was ist, wenn man nicht eben in 5 Jahren noch sagen kann, okay, wir hatten jetzt unseren Spaß und jetzt führen wir wieder eine monogame Beziehung und dann kommt wieder die Angst, das funktioniert überhaupt nicht. Und ist dann haben wir das Beziehungsende nur rausgeschoben und hätten uns die 5 Jahre sparen können. Also klar, wir hätten dann viel Spaß gehabt, aber abgesehen davon. Oder hat es dann trotzdem noch Zukunft oder kann man auch mit einer offenen Beziehung eine Familie haben? So Fragen werden sehr wenig beantwortet.
Holger, was würdest du denn versuchen, so zu antworten? Es ist sehr individuell, diese Frage, ob eine offene Beziehung klappen kann, ist klar. Aber allein dieses Hadern mit Beziehungsmodellen, man hört ja sehr raus, diesen Schritt weiter zu denken, was ist, wenn Kinder im Spiel sind?
Also ich würde ihm an dem Punkt widersprechen, dass er sagt, es gäbe einen gesellschaftlichen Normierungszwang. Es gibt genau das Umgekehrte. Die Möglichkeiten sind in den letzten 10, 15 Jahren ins Unendliche gegangen. Und das ist gut.
Und aber es macht es auch nicht leichter, offensichtlich.
Nein, es macht es nicht leichter. Aber wir sind ja nicht auf der Welt, damit wir es leicht haben. Wir sind auf der Welt, um zu wachsen, um uns in Herausforderungen zu stellen, um gute Antworten zu finden. Und ich bin mir ganz sicher, es ist möglich. Wer das so leben möchte, und das kenne ich auch aus meiner Praxis, der kann das. Der kann das mit Kindern, der kann das mit drei Partnern, mit dauernd Wechselnden, der kann das in der, auch das ist ja noch etwas, geben die sich darüber Auskunft, ja, das ist ja auch nochmal so ein Deal. Der kann das im Geheimnis machen. Das heißt, wir sagen, dass es so ist, aber wir erwähnen das nicht konkret immer. Also da gibt es tausend Modelle, tausend Variationen. Und ich glaube, wer das leben möchte, der kann das tun. Worauf ich aber immer hinweisen möchte, ist, wir verpassen dabei eine ganz besondere, intime, vertraute Sexualität mit dem Menschen, den wir lieben. Wir gehen in was anderes. Wir versuchen quasi immer, unsere Pubertätssexualität zu wiederholen.
Denn Adrenalin so.
Adrenalin, Fremdheit, den Kick und sehen nicht, dass wir mit dem Partner wo ganz woanders hingehen könnten, um eine ganz berauschende, intime, besondere, einzigartige Sexualität zu erleben.
Eben, du hast diese zwei Begriffe, wir haben es schon mal angesprochen, aber ich sag's nochmal. In deinem Buch schilderst du die leidenschaftliche Sexualität im Gegensatz zur intimen Sexualität. Und ist das wirklich so, den Gedanken der intimen Sexualität nochmal anders zu denken? Weil es ist ja auch oft so, dass es um unterschiedliche Bedürfnisse von Sexualität geht, warum Paare plötzlich so auseinanderdriften, will ich mal sagen. Also dieses intime Verstehen, das ist so dein Plädoyer?
Naja, wenn ich quasi ein Paar habe, wo die Sexualität als Problem, die Praxis der Sexualität als Problem im Fokus steht, dann muss ich mit denen natürlich über die Praxis ihrer Sexualität sprechen. Dann müssen die auch darüber sprechen. Und wenn das nur so Kleinigkeiten sind, dass einer sagt, ich möchte, dass du mich am Arsch anfasst, wenn wir gemeinsam miteinander schlafen, und der andere das 20 Jahre sich nicht getraut hat zu sagen. Oder wenn es darum geht, ich habe Unterwerfung oder Dominanzfantasien, dann muss ein Paar darüber sprechen. Aber auch dieses Paar, das dann quasi in diese verfeinerte, verbesserte Praxis kommt, wird nach einer gewissen Dauer eben auch aus der Fremdheit der Erfahrung wieder in die Vertrautheit der Erfahrung kommen. Und dann geht es immer um eine intime Sexualität, die die meisten aber in ihren Systemen gar nicht wahrnehmen, weil, auch da mache ich diese Unterscheidung, Adrenalin eben ein lauter Botenstoff ist, der voll reinknallt in unsere Systeme. Während das, was wir in dieser langjährigen Beziehung, auch in der Sexualität haben, mit Serotonin, Oxytocin, Zufriedenheit und Bindung an Botenstoffen läuft. Und das die meisten aber gar nicht realisieren. Und dann habe ich ganz viele schon erlebt, die gesagt haben, das, was ich quasi immer als Langeweile wahrgenommen habe, ist Ausdruck meiner tiefen Verbindung. Und auch das ändert den Blick auf diese Art der Sexualität. Und da kann man sehr viel machen.
Ich höre da so raus, Philipp hat das Gefühl, er müsste monogam sein, weil das ist gesellschaftlich gewollt. Und bei dir höre ich raus, Holger, dass das gesellschaftliche Klima eigentlich eher so ist, sei doch mal freier, öffne dich und probier doch mal eine offene Beziehung und so weiter. Und das ist auch ein Thema, das wir in der Sendung öfter schon hatten. Das pusht manche vielleicht viel auszuprobieren, aber dann vielleicht einen Schritt zu gehen, den man so gar nicht gehen wollte.
Ja, da muss man immer darauf hinweisen, überschätz dich nicht. Es gibt einfach Optionen, Dinge, die heutzutage relativ überschaubar im Aufwand möglich sind, die vor 10, 15 Jahren noch jenseits aller Zugriffs waren. Und da kann es einfach passieren, dass das meine Psyche überfordert.
Also alles kann, nichts muss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Er geht fremd, sie nicht. So ist es bei Philipp und Lea. Und das ist ein bisschen ein Klischee, das in Eine Stunde Liebe vor einem Jahr auch widerlegt wurde. Da hatte ich die Autorin Michelle Binzwanger zu Gast. Die hat das Buch Fremdgehen, ein Handbuch für Frauen, geschrieben und meint, Frauen gehen auch fremd, aber reden vielleicht weniger drüber. Also Frage an Paartherapeut Holger Kunze. Wie ist da deine Erfahrung in der Praxis?
Ich erlebe das in meiner Praxis völlig neutral. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also da kommt mal die Frau mit dem Mann und sie möchte fremdgehen, dann wieder der Mann mit der Frau. Dann kommen zwei Frauen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, Partnerschaften. Also da habe ich überhaupt kein, da gibt es kein Muster.
Zum Schluss, also so dein Plädoyer, wenn viele es so beschäftigt in verschiedensten Konstellationen, einmal zu verstehen, okay, wir sind jetzt nicht ein Sonderfall, viele beschäftigt das. Und das zweite Plädoyer reden, wie die beiden, Lea und Philipp, es im Grunde schon machen, oder?
Ja, wobei ich einfach auch jemand bin, der immer darauf hinweist, überschätzt das Reden nicht. Das Reden impliziert ja immer, wir können uns irgendwo in der Mitte treffen. Und das ist nicht die Lösung. Wir müssen uns da auch reinfühlen und reindenken im Schweigen. Das ist eine Zumutung. Mein Partner sagt mir plötzlich etwas, von dem ich vorher nicht wusste und was auch nicht in meinem Konzept steht. Da müssen wir erstmal nicht reden. Das muss ich erstmal irgendwie verdauen. Und ich muss in mich hineinhören, zuhören, was das bedeutet. Und am Ende dann schauen, welche Antwort in mir hochkommt, um dazu Ja oder Nein sagen zu können. Aber ich halte die Entscheidung. Das ist das Wesentliche. Ich bin nicht das Opfer dieser Sache. Dann ist die Beziehung falsch. Sondern ich sage zu dem, was sich mein Partner wünscht, Ja oder Nein. Und dann kann er damit wieder umgehen.
Okay, und dann muss man eben entscheiden, will man diese Beziehung oder nicht. Wie ist das denn? Es gibt dieses Wort ja, jemand ist immer wieder rückfällig geworden, Ausrutscher, dieses Wort. Ne? Wenn ich jetzt eine Partnerin oder einen Partner an meiner Seite habe, bei der das eben immer wieder passiert und es führt zu Konflikten, ist das was, wo man irgendwann dann auch vielleicht einen Schlusspunkt setzen kann?
Das müsste man für sich sich dann überlegen. Also auch das kenne ich aus meiner Praxis, dass dann jemand sagt, ich habe das jetzt dreimal mitgemacht, beim vierten Mal lassen wir es. Wesentlich bleibt aber, wenn wir zwischen 20 und 30 sind, dann wissen wir ehrlich gesagt nicht, ob wir eher so ein Typ sind, die intime, verstetigte Sexualität, monogam wünschen oder ob wir eher Abwechslungstypen sind. Das heißt, ich muss ja auch meine Lebenserfahrung sammeln, um zu begreifen, wo es mir gut geht, was für mich notwendig ist. Und das kann ich ja erst wissen, wenn ich zum Beispiel 10 Jahre in einer monogamen Beziehung gelebt habe. Und am Ende, das geschieht mir immer wieder in der Praxis auf dem Sofa, und das ist ja das, was dann die Differenz ausmacht, da sitzt halt einer, der möchte Veränderung und Abwechslung und der andere möchte Verstetigung und Dauer. Und die müssen dann miteinander klarkommen und das muss man irgendwie gemeinsam irgendwie regulieren.
Also können sich denn diese zwei Typen annähern oder ist das dann eher so eine Typfrage, wo du sagen kannst, okay, das funktioniert nicht?
Die können sich annähern, indem sie gegenseitig ein Verständnis dafür bekommen, dass man versteht, der andere hat dieses Bedürfnis nicht. Und dann sind die nämlich aus diesem Bedürfnis heraus, da irgendwie einen fairen Deal zu machen. Einfach akzeptieren, der andere hat dieses Bedürfnis, ich habe das andere Bedürfnis. Und dann können die sich annähern, um zu schauen, indem sie sich anschauen und gucken, ob sie dem anderen das gestatten wollen, ob sie ihm das erlauben wollen. Und wenn man dann dazu Ja sagt oder Nein sagt, dann ist man immer wieder einen Schritt weiter. Es geht immer nur darum, in solchen Dingen, wie in vielen anderen Dingen auch, sich in seiner Wahrhaftigkeit zu zeigen und den anderen bestmöglich darüber zu informieren, wo man selbst steht, damit der andere dazu Ja oder Nein sagen kann.
Holger Kunze, Paartherapeut in Berlin und in München. Über sein Buch Lieben heißt Wollen haben wir, ich sag's jetzt mal ganz genau, am 22. Juni 2018 gesprochen. Und ihr könnt dieses Interview noch nachhören in unserer DLF-Audiothek, auf der Seite von Deutschlandfunk Nova, in der ARD-Podcast-App, bei iTunes, Spotify, you name it. Danke für den Besuch in eine Stunde, liebe Holger.
Ich danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.